Hallo? Ich bin Zweifel. Wo soll mein Zeug hin?
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholz und Anna Wollner.
Ja, so werden wir landläufig genannt und ich für meinen Teil kann zumindest sagen, mir geht's quasi täglich so wie Riley im neuen Alles steht Kopf 2, wenn irgendwelche unpassenden Gefühle zu unpassendsten Zeiten mit ihrem unpassenden gesamten Gepäck in meinem Bewusstsein einziehen.
Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Natürlich weiß ich das und mir geht es nicht nur seit meiner Pubertät so.
Und wir sind und zwar ab heute schon, ab Mittwoch, wieder zu Gast im Gehirn von Riley. Die ist jetzt ein Teenager und Teenager-Gehirne funktionieren nun mal, naja, irgendwie anders. Das gucken wir uns an in Alles steht Kopf 2 und haben gleich mehrere Gäste zum neuen Pixar-Abenteuer. Ich spruchte mit Angst, also mit der deutschen Angst, und ich meine nicht keine Liege mehr frei am Pool, sondern ich meine die deutsche Stimme der Alles steht Kopf-Figur Angst mit Olaf Schubert. Das war auch, ich sage mal, ein Ritt.
Das sind ja Leute, die sich da auskennen, die genau wissen und die haben alles vorbereitet und es steht sogar mürbes Gebäck bereit, damit der Film hier gut funktioniert.
Da war mein Ritt, glaube ich, ein bisschen einfacher, denn ich sprach mit Kelsey Mann und Pete Docter, den beiden kreativen Köpfen hinter dem Film. Pete Docter ist verantwortlich für Alles steht Kopf 1, ist mittlerweile aber auch Kreativchef von Pixar. Und Kelsey Mann, der hat den Film als Regisseur inszeniert und wir drei haben gezoomt.
Und der ist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Bin gespannt, was du von dem für einen Eindruck hattest. Also Kelsey Mann hat bisher, glaube ich, bei Pixar auch eher so im Hintergrund gearbeitet, zumindest noch nicht so die ganz große Regiekeule geschwungen. Aber da ist noch mehr drin im Wollnerschen Überraschungssack für heute. Es gibt Nachwuchs aus dem Hause Shire Mellon, habe ich gehört. Und eine Dakota Fanning, die gestern Abend übrigens noch in meinem Wohnzimmer war.
Warte, du hast Ripley geguckt?
Fast, du dürftest gerne weiterraten. Serie, lange verpasst. Wir hatten den Hauptdarsteller als Gast letzte Woche.
Du kannst mich doch heute nicht fragen, was wir letzte Woche gemacht haben. Das geht nicht.
Wer war letzte? Ich habe endlich mal angefangen, The Alienist zu gucken mit Daniel Brühl.
Ah,
ja, und da spielt ja Dakota Fanning auch
stimmt,
mit. Und deshalb
stimmt.
War sie gestern noch in meinem Wohnzimmer.
Dakota Fanning ist auch so eine Person, die, ich glaube, schon vor ihrer Geburt das erste Mal vor der Kamera stand. Mit der habe ich auch gezoomt und mit der Tochter von M. Night Shyamalan, mit Ishana Shyamalan. Die hat nämlich mit gerade mal 23 Jahren ihr Regiedebüt präsentiert. Der Film heißt, und das ist jetzt richtig kompliziert, bei uns They See You, in England heißt er Watchers und irgendwo anders heißt er nochmal anders. Also ich habe auch 5-mal gesucht, bis ich die richtige Inhaltsbeschreibung gefunden habe, aber dazu später mehr.
Ja, so sind wir einfach zu euch. Der Kino- und Serienpodcast der blanken Übertreibungen und Überraschungen. Wir haben es halt gerne, dass ihr es schön habt. Ne? 5 Gäste ist aber vielleicht auch mal neuer Rekord bei uns, oder? Haben wir schon mal 5 Gäste gehabt in einer Ausgabe?
Bestimmt.
Wahrscheinlich auch das.
Aber du weißt, ich kann mich heute noch nicht mal mehr an letzte Woche erinnern. Stimmt, da war Daniel Brühl zu Gast.
Ja.
Deswegen fangen wir einfach jetzt an, und zwar drinnen, also ganz drinnen im Innersten von uns allen, im innersten Inneren, in unserem Bewusstsein. Da ist es mal schön, meist wenn es uns gut geht, und mal nicht so schön. Und das erlebt jetzt auch Wiley in Teil 1 von Alles steht Kopf. Da war sie ja noch ein Mädchen, das nach einem Umzug Angst hatte, sich in der neuen Schule zurechtzufinden. Jetzt sind ein paar weitere Jahre vergangen. Wiley ist 13, Teenager, und die ihr mittlerweile gut bekannten Gefühle Freude, Kummer, Angst, Wut und Ekel, die bekommen plötzlich Besuch in der Kommandozentrale ihres Bewusstseins.
Orange? Wer hat die Konsole orange gemacht?
Sehe ich orange aus?
Nichts angefasst.
Orange ist nicht meine Farbe.
Ich weiß nicht. Hallo alle miteinander.
Ja.
Ach du Schreck, ich bin so ein großer Fan von dir. Und jetzt stehe ich hier, lerne dich kennen, voll in live.
Wow, du hast ja eine Menge Energie. Wie wär's, wenn du an einem Ort stehen bleibst?
Was du willst. Ich bin Zweifel, eine von Rileys neuen Emotionen. Und wir sind super geflasht, hier zu sein. Wo soll mein Zeug hin?
Was meinst du mit wir?
So, das kann ich gerne erklären. Mit wir meint Rileys neue Emotion Zweifel die anderen neuen Gefühle, die Riley aufgrund ihres herrlich verstörenden Alters nun auch kennenlernen wird.
Ich bin Knight. Oh, du hast so schöne Haare.
Oh, nee, vergiss es.
Das ist Ennui.
Und was?
Das bedeutet so viel wie null Bock.
Wer bist du denn, mein Großer?
Das ist peinlich.
Willkommen in der Kommandozentrale, peinlich. Ein Heim. Ganz schönes Schwitzehändchen, Kumpel.
Ja, all diese neuen Gefühle kommen zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt in Rileys Leben, wie eigentlich es Gefühle immer tun. Denn Riley freut sich eigentlich seit Wochen schon aufs Eishockey-Camp mit ihren besten Freundinnen. Ihre neuen Emotionen funken ihr da jetzt aber amtlich dazwischen, zum Beispiel direkt morgens nach dem Aufwachen.
Riley, was ist los?
Ich bin zu eklig, um ins Camp zu gehen oder jemals wieder irgendwo hin.
Tja, ein kleiner Ausblick auf die nächsten 10 Jahre.
Riley lässt sich davon allerdings nicht beirren, von diesen neuen Gefühlen, wo sie nicht weiß, wo sie herkommt. Vielleicht auch von den Stimmungsschwankungen, die sie hat. Sie fährt doch ins Camp und wird dort auf die üblichen Teenager-Probleme gestellt. Alte und neue Freundinnen, wer hält zu wem und was veranstalten Gefühle mit einem, die man eben mit 13 0, gar nicht kontrollieren kann.
Das ist eine Geschichte, wie sie fortsetzungiger, sagt man das so, nicht sein könnte.
Vermutlich. Wenn nicht, möchte ich jetzt beantragen, dass dieses Wort in den Duden aufgenommen wird.
So. Und das hat schon auch mit einer gewissen Problematik im Hause Pixar zu tun, zu der wir noch kommen oder auf die wir noch zu sprechen kommen. Denn auch für Pixar gilt im Augenblick so ein bisschen, die fetten Jahre sind vorbei. Aber um mal kurz bei dem zweiten Teil von Alles steht Kopf, Inside Out im Original zu bleiben. Ich liebe nach wie vor, habe ich gemerkt, diese Darstellung der Schaltzentrale in Rileys Bewusstsein bzw. Gehirn. Also auch da kommen wir in diesem zweiten Teil zurück, wie in das weiche, warm gesessene Sofa aus Kindheitstagen bei der Oma im Wohnzimmer. Also man ist irgendwie sofort wieder da. Man sieht sofort wieder diese Erinnerungsregale. Also immer wenn Riley eine Erinnerung hat, dann wird die ja so als eine bunte Glaskugel dargestellt. Und entweder werden dann von den Emotionen diese Erinnerungsglaskugeln abgespeichert oder werden über so ein riesiges Transfersystem ins Unterbewusstsein geschossen. Also alles, was unangenehm ist, erstmal möglichst weit weg. Man fühlt sich so wahnsinnig, finde ich, auch in seiner eigenen Innenschau selbst gesehen. Also die ganze Charakterisierung dieser Emotionen, auch der neuen jetzt. Sollen wir da ein bisschen was spoilern, Anna?
Ja, es ist ja viel im Trailer drin und ich bin auch an dieser Stelle,
ja,
ich bin ganz, ganz großer Fan der neuen Emotionen. Gar nicht so sehr von Zweifel, sondern meine Lieblingsemotionen waren eigentlich Ennui, die Langeweile oder diese Null-Bock-Haltung. Ja. Ein bisschen wie die französische Austauschschülerin, die ganze Zeit gelangweilt hinten auf dem Sofa liegt und auf dem Handy daddelt. Auf diesem Handy ist die Schaltzentrale gespiegelt und die einfach auch mit französischem Akzent gesprochen, gar nichts machen will. Also quasi die Reinkarnation der Pubertät oder auch peinlich oder Peinlichkeit.
Großer Fan. Ein
riesengroßer, rosafarbener Elefant. Oder
mit Pinker, Kapuzenpullover.
Mit Kapuzenpullover, in dem er sich gerne versteckt, der rot wird, sobald man ihn anguckt. Und diese ganzen kleinen Seitenhiebe auf die Emotionen. Also wenn dann auch die alten Emotionen auf die neuen treffen, die ganzen Fettnäpfchen, die Riley mitnimmt. In
die
Form
Elternemotionen,
dieser,
die auch wieder mit dabei sind.
Ja, also wenn wir dann auch quasi diesen Umschnitt auf andere Schaltzentralen haben, das ist so liebevoll. Und Pixar hat hier wirklich, also Fortsetzung ist ja immer so eine Sache, ne? Bei Pixar kann es gut gehen, muss es aber nicht. Und die haben ja auch bei Alles steht Kopf 1. Ich habe extra noch mal nachgeguckt heute, diese Fortsetzung als Steilvorlage versteckt, als in der letzten Szene von Alles steht Kopf alle Emotionen an diesem neuen Pult stehen, gibt es einen Knopf, der rot blinkt und mit schwarz-gelben Warnzeichen umrandet ist. Und da steht Pubertät und die sagen noch, ach, den brauchen wir noch nicht. Ne?
Genau,
und
da haben wir noch Zeit.
Kommt dieser Knopf einfach zum Einsatz. Und wie das auch gemacht wird, also dieser Auftritt der Pubertät, es kommt ja wirklich, es platzt so eine, wie so eine schwingende Abrissbirne in die Zentrale. Und es wird einfach alles kaputt gemacht bis zur Mittagspause.
Und es ist auch so wahnsinnig schön geschrieben, ne? Also wenn Zweifel dann reinkommt und tatsächlich auch fragt, wo soll ich hin mit meinem Zeug? Und man spürt sofort, was gemeint ist, nämlich, ja, es ist ja nicht nur diese eine Emotion, die kommt, sondern die hat ja Gepäck dabei im übertragenen Sinne. Also es ist so eine schöne Metaebene, die sowohl für uns funktioniert, die höchstwahrscheinlich aber auch für kleinere Menschen in dem Alter funktioniert. Also das können sie bei Pixar einfach wirklich Großartig.
Das können sie vor allem auch, weil sie nicht nur mit Psychologen über diesen Film gesprochen haben oder über das Drehbuch, sondern auch tatsächlich, die haben sich so eine eigene Zielgruppenkohorte aufgebaut. Die hatten ein Team von 9 Mädchen, die zwischen 13 und 16 waren, die beratend zur Seite gestanden haben. Und dadurch ist das wirklich tatsächlich authentisch. Und ich finde es ja nicht nur. Also authentisch ist jetzt das falsche Wort, wenn man von bunten Emotionen in menschlicher Gestalt oder in Fellgestalt im Hirn oder im Bewusstsein spricht. Aber authentisch ist es vor allem auch auf der wirklich menschlichen Ebene, wenn wir sehen, wie Riley an der Pubertät scheitert und in diesem Gefühlschaos und ja auch Gefühlssturm ist, in dem sie einfach steckt. Jeder kennt's, genau. Und da fand ich aber es auch so schön, es geht nicht darum, dass sie sich das erste Mal verliebt. Das ist vielleicht eine Möglichkeit für Alles steht Kopf 3. Also Jungs kommen hier überhaupt nicht vor. Natürlich gehören die eigentlich zur Pubertät dazu, aber sie ist ja ganz am Anfang der Pubertät. Sie wacht ja morgens auf und weiß überhaupt nicht mehr, wer sie ist. Und das fand ich einfach.
Ja, und auch gar nicht zwingend, ne? Also ich fand tatsächlich, hatte ich mir noch aufgeschrieben, gerade das gut, dass es nicht dieses Klischeehafte ist, so jetzt plötzlich steht der Junge in der Schule vor ihr und sie wird ganz rot, sondern dass das ausgeklammert ist. Ich finde es super, dass Riley und ihre Freundinnen hier Eishockey spielen und nicht, wie es noch vor Jahren gewesen wäre, in irgendein Cheerleading-Camp gehen, wo man dann wieder irgendwie die Footballspieler der Schule anfeuert. Also ich finde es auch, eine tolle junge Weiblichkeitsdarstellung hier und also für mich ist es insgesamt zusammengefasst, es ist wirklich die schönste Art von Pubertäts-Coming-of-Age-Innenschau, die sie hier hinkriegen.
Da bin ich tatsächlich total bei dir. Alles steht Kopf hat mich vor 9 Jahren, war es ja jetzt schon, total abgeholt und Alles steht Kopf 2 hat mich noch mal abgeholt.
Das ist ein toller Film, in den ihr nochmal gesagt ab heute reingehen könnt. Wir dürfen aber auch nicht außen vor lassen, dass es Pixar grundsätzlich nicht so wahnsinnig gut geht. Die müssen gerade einigermaßen erfolgreich sein, auch mit diesem Film. Sie müssen die Pandemielasten loswerden. Also viele Filme sind damals ja direkt zu Disney Plus gegangen und konnten nicht ins Kino gebracht werden. Das Konzept oder die Idee dahinter, die wirtschaftliche, ist nicht wirklich aufgegangen. Die letzten Filme waren größtenteils zumindest an den Kassen Flops, egal ob Turning Red, also bei uns Rot, egal ob Lightyear, Onward, Luca oder auch Elemental. Kassenerfolge waren die alle nicht. Und das ist sogar, Anna, darin gemündet, dass Pixar jetzt in den letzten Wochen einigermaßen viele Leute entlassen hat.
Ja, die haben irgendwie 14% aller Mitarbeitenden entlassen müssen. Das ist schon ziemlich viel und die sind
175 Leute.
Ja, irgendwie so um den Dreh und die stehen einfach unter Druck, ne? Also mit Druck ist jetzt kein Gefühl, aber Druck ist so ein Aggregatzustand, der bei Pixar, glaube ich, gerade echt vorherrscht, weil die mit Alles steht Kopf 2 liefern müssen. Und das Problem ist halt, dass die Leute wieder ins Kino gehen müssen. Genau darüber habe ich mit Pete Docter und Kelsey Mann gesprochen, habe aber erstmal angefangen, und da muss ich jetzt noch mal ein bisschen ausholen, dass ich an dem Interviewtag richtig, richtig sauer war. Denn vor dem Interview habe ich nur 35 Minuten des Films sehen dürfen und wollte, aber es war wirklich die ersten 35 Minuten und dann wurde die Kino Leinwand einfach schwarz. Das fand ich richtig fies, weil ich einfach weiter gucken wollte. Ich habe ja mittlerweile den ganzen Film gesehen, in die ersten 35 Minuten jetzt halt zweimal und bin dann aber rein in das Interview und meinte zu den beiden, sorry, aber ich bin gerade, wenn ich es mit Gefühlen beschreiben muss, richtig pissed.
And I'm really pissed.
Uh-oh.
Yeah, I just saw 35 minutes this morning and I have to wait another week to see the rest.
Oh, no.
That's a good kind of piss.
That's a good piss. Yeah. Yeah.
For the longest time, that's all we had was the beginning because we were still working on the rest of it. And so, but now we have it. So now it's killing me. Now I'm like, show you the rest.
Yeah.
It's not just small talk, but talking about Inside Out. How are you feeling today?
We have a movie that's completed and done. And I'm proud of, like, I'm proud of the entire crew that worked so tirelessly to make this happen. And if you would have asked me a few months ago, it would have been anxiety, but today it's joy.
Well, the other thing, I don't know if this happens for you, but like, when we're making it, you get so close to it that you're like, this feels good to me, but I don't know if it's good yet.
Yeah.
And so it's not until you start to hear from other people. So
yeah,
there's still a little bit of like holding our breath till we
get
to show the world.
How big was your personal research pool having teenagers at home for Inside Out 2?
Yeah. Oh, it was incredible. I started this in January of 2020 and went into the pandemic just like everybody else and went home and did a lot of work from home. And right outside my office door were my kids. Like, research was literally right there. It was pretty incredible to have that out there. Although I didn't realize like how hard it was to have my story room in my house because we do a lot of like talking about our experiences as people. So we're talking about like what are our lives like? What's it like to be a dad? What are our kids like? And to talk about that in my house with my family just outside the door was a whole nother experience. There'd be times where I'd come outside and my daughter would be like, "Dad, were you talking about me?" I'm like, "Yeah, I'm supposed to do that. I get paid to do that."
Pete, how much of your Ellie being in puberty do you recognize in the film?
Well, there were definitely moments that we had at our house. And that's, I think, the fun of this whole world is that we get to talk about things that are very universal.
Yeah.
That feel very personal and like only I would know what this is like. And then you zip into other people's heads and you're like, "Oh, no, that's pretty universal."
Yeah, yeah.
These ideas of feeling overwhelmed and, you know, anger with your parents or, yeah, you know, flipping very quickly between emotions, all of those things for sure.
And my kids are 3.5 and 9 months. So I think I still have enough time for finding a school far away for them. Emotional wise, what was your focus here? What's puberty like in the universe of Pixar?
I mean, really, I leaned into anxiety pretty early on. I made a whole list of emotions that could potentially arrive in Riley's life. I got drawn to anxiety immediately. I remember circling it, going like, "There's something here. I feel like there's a story there. Definitely a story that I could tell, because I feel like my anxiety definitely showed up at that age, and I definitely have a relationship with anxiety." And I knew that that was something too that a lot of other people could relate to, especially teenagers. Early on, I was doing a lot of research, and anxiety was on the rise in teens, and especially teenage girls. And that was pre-pandemic. And then the pandemic hit, and if anything, it went up, not only in teens, but in everyone, in adults too. And so it felt like something that was really a story worth telling.
Which emotions didn't make the cut?
a lot.
We were just talking about Schadenfreude, which we tried in the first film. We tried again in the second film. Had a very funny bit of coming in and laughing at someone who stubbed their toe or something. "Your cries of pain amuse me."
That was the line.
And with the German accent, of course, because, you know,
yes,
the name. So, but it that, as you said, I think the emotions that stuck, and you can talk more about this, are the ones that were more central to that story of what it's like in junior high.
Yeah, as funny as he was, he wasn't necessary to tell Joy and Riley's story at that time in her life. Like, he was a really funny gag that almost can show up at any age.
Right.
Right. But why specifically at this age? And what can I do with him to help tell their story or to give a character arc? I had trouble like knowing what to do with him beyond a good laugh. So the ones that stayed around are the ones who could help tell Joy's story and Riley's story. And those are the emotions that are kind of the self-conscious emotions. Because at that time, you're really starting to compare yourself to others and thinking about how you fit in. It's all about kind of, how do you fit into society? Are you like everybody else? Are you different? Because we're all hardwired at that age to switch from being taken care of to taking care of yourself. And so that's why we end up pushing away our parents and caregivers at that time, because you need to learn how to take care of yourself. So that's why I like the emotions that we have in the film stuck around, because they help tell that story.
There's a lot of going on at Pixar right now. And there's a lot of pressure on Inside Out too, regarding the last few films. How big is your fear of failing?
Well, that's always very healthy. Very, very healthy amount of fear. It's been a very difficult few years, I think, for not just Pixar, but the whole industry. Mm-hmm. You know, there's been a giant shift that I think was really accelerated by pandemic.
Pandemic, yeah.
A shift towards streaming.
Yeah.
And, of course, we have made our films for the theaters. and we watch them giant on the screen, and we really hope people will be drawn back to the theaters for this one, because I think it's a film that deserves to be seen. It's a wide screen. It's got a lot of action, a lot of comedy. It's one that you want to see with other people. Yeah. I think everything's funnier when you're around other people. You know, you're sitting there by yourself, and you're like, heh. But then you see it with everybody. Ha, ha, ha. You know, it's infectious.
Yeah, totally.
And Peter, how would you explain the backlash and the success of Pixar in the recent years?
There is just something undeniably less impactful about releasing a film on the small screen. And I don't think anybody wants that, but there's something less of an event than when it comes out theatrically. So, you know, we had Soul, Turning Red, and Luca all come out direct to video. And then we had admittedly a misstep with Lightyear. I think we felt like we had an idea there that would really speak to people, and it didn't. And then Elemental, I think, really scared us because it came out soft. But then as time went on, it built, and we found this great audience for it. So something, I'm not sure exactly what that was, the marketing or the change of what people are, how they go to movies, because it's a new movie. So they were a little bit like, I don't know if I want to spend my money because I don't know that. Anyway, it's all speculation. If I knew, I would be, you know, wealthy beyond belief because everybody's trying to figure it out.
But Inside Out now is a sequel from a very successful film, which was released 8 years ago. What is the risk of making a sequel today?
I think there's risks and there's opportunities. So the opportunity, of course, is this is it's a world and characters that people know. So instead of going like, I don't know what that is, or even worse, this is true, I guess, there is such a saturation of stuff out there that it takes so many impressions. You have to be so loud to cut through all the chatter. So even for people to be aware of it, if there's something they know, it'll catch their ear and they're like, oh, I know that. There's a new one. Oh, I'm intrigued, right? Yeah. So now the danger is if we just do the same movie and disappoint people, that's going to just make them mad. You know, we have to bring both the things they loved about the first film or second or whatever it is, and so hopefully bring something new that they didn't know that they wanted, which I feel like this film has done.
Also, es ist klar geworden, Pixar muss wirklich was tun. Die stehen ganz schön unter Zugzwang. Allein schon so teuer, wie Animationsfilme nun mal einfach sind, zumindest auf dem technischen Niveau, auf dem Pixar die macht, kriegst du den halt auch nicht für ein paar Hunderttausend ins Kino, sondern da stecken wirklich Millionen drin und da reicht es natürlich dann nicht, wenn die ganz okay laufen. Was für ein Übergang zu Angst, ja, stelle ich gerade fest.
Ich hatte zumindest welche, als du meintest, du wolltest dich ernsthaft mit Olaf Schubert treffen. Kannst
den nicht mal aussprechen.
Nee, ich kann den nicht mal aussprechen. Ich komme mit dem einfach nicht klar, diesen sprechenden Polunder mit dem Fusselkopf aus Sachsen.
Ja, ich fand den einfach, das muss ich sagen, also bei LOL auf Prime, dieser Bitte-Nicht-Lachen-Show von Bully Herbig, da fand ich Olaf Schubert wirklich sehr lustig. Natürlich auf eine total skurrile und schräge Art, immer irgendwo so zwischen Haha und aber auch Aua und der hat Angst ja nun auch schon im ersten Film vor 9 Jahren synchronisiert. Da ist es mir aber natürlich null aufgefallen, weil ich ihn als Comedian zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar kein bisschen wahrgenommen habe. Wissen müsst ihr, bevor ihr dieses Treffen mit ihm hört, nicht nur, dass ich einen Tag nach Anna den gesamten Film gucken durfte.
Auf Deutsch, während ich ihn auf Englisch gesehen habe.
Ja, das ist auch eine Sache, die keiner von uns beiden verstanden hat. Ne?
Nee, also und ich weiß auch bis heute noch nicht, wie Olaf Schubert als Angst klingt, weil ich den Film nur auf Englisch kenne.
Richtig, genau. Ja, aber es gab eine ganz komische Policy von Disney. Ich habe mich dann kurz gefragt, ob das auch was quasi mit deren Angst zu tun hatte, so das Original euch nur 30 Minuten zu zeigen, aber nur einen Tag später uns die Synchro-Version in voller Länge zu zeigen, war also ein bisschen strange. Aber wichtiger als das, was ihr wissen müsst, ist, dass also der Mann, der in Olaf Schubert drinsteckt, dass der öffentlich wirklich nur als Olaf Schubert auftritt und nicht als er selbst, worauf ich gehofft hatte. Deswegen musste ich ein bisschen tricksen, denn ich wollte natürlich in erster Linie sehr gerne mit dem Künstler hinter Olaf Schubert über genau diese Kunstfigur reden. Also wie man dann auch als Kunstfigur eine andere Figur spricht, jetzt hier im Film. Und so musste ich dann stattdessen mit Olaf Schubert über Olaf Schubert sprechen. Es war ein bisschen holprig, werdet ihr gleich merken, zumindest am Anfang. Eine Gemeinsamkeit hatte ich im Vorfeld entdeckt. Er, wie ich, spielt Schlagzeug. Da hatte ich so ein bisschen so einen Anknüpfungspunkt, um da das Ganze ein bisschen aufzulockern vorher, weil die Situation, mit der ich da reingegangen bin, also mit dem Mann hinter Olaf Schubert reden zu wollen, das hatte für so ein bisschen, sag ich mal, problematische Stimmung im Vorfeld gesorgt. Aber so ging es dann. Ich hatte einen Anknüpfungspunkt für den, Zitat, mindestens 1000 Sasser, wie es auf seiner Homepage steht. Der natürlich dann auch bei unserem Treffen mit Fusselfrisur und gelb kariertem Polunder ohne was drunter auf mich zukam.
Hallo.
Ein 1000 Sasser mindestens. Vielleicht sogar ein 1001 Sasser?
Ja, also es schwankt so zwischen 877 Sasser und 1012. Das sind so die höchsten Pegel, die gemessen wurden.
So, wie verirrt sich denn ein Betroffenheitslyriker in ein Synchronstudio? Wie, ich meine, es ist ja für dich schon, du bist ja Wiederholungstäter. Beim ersten Mal bist du ja auch schon dabei gewesen. Jetzt wieder, wie kam das überhaupt dazu?
Das war damals so, da hat sich noch Walt Disney persönlich im Grabe rumgedreht und hat gesagt, hier, nehmt nicht den. Und da haben die gesagt, haha, jetzt erst recht. Ja, und das Telefon erscholl. Und das war natürlich damals für mich sehr überraschend vor 9 Jahren. Und umso doppelt erfreuter war ich erneut, als es jetzt plötzlich hieß, es gibt einen zweiten Teil nach 9 Jahren, sage ich mal, rechnet man ja dann eigentlich doch nicht mehr direkt damit, dass hier noch was über die Rampe geschoben wird. Und dann aber tatsächlich, ja, ich war der Freude hellst erleuchtet.
Jetzt ist ja Olaf Schubert eine Persönlichkeit, die viele von uns in erster Linie aus ganz anderen Zusammenhängen kennen, wahlweise irgendwo eingesperrt, wo man nicht lachen darf. Oder neben einem etwas untersetzten, glatzköpfigen Mann in einer Fernsehsendung. Auch da taucht er hin und wieder mal auf.
Angelvideos.
Selbstverständlich. Ja. Wie findet sich Olaf Schubert in einem Synchronstudio zurecht, wo du ja nicht so 100% Olaf Schubert sein darfst?
Nein, will, kann sein, darf, soll, genau. Aber das ist, man sagt ja beim Film, ja, wir waren ein ganz fantastisches Team und so. Ich muss sagen, das war ein doch höchst angenehmes Arbeiten, wenn man es überhaupt so schroff deklarieren soll. Denn das sind ja Leute, die sich da auskennen, die genau wissen und die haben alles vorbereitet und es steht sogar mürbes Gebäck bereit. Und man wird da an die Hand genommen, man schaut den Film und dann wird man da durchgeführt und kann sich da entfalten und sich sozusagen reinwerfen und dafür eigentlich, ja, das ist ein gutes Gefühl, irgendwie was zu tun, damit der Film hier gut funktioniert, ja.
Reichte man wenigstens auch Filterkaffee zum Mürbeteig?
Ja, und nicht niederster Güte, also das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Also der Gute?
Ja, der Gute.
Der gute Kaffee aus dem Westen.
Und im Studio nur Kännchen, das war auch wichtig.
Ja, klar. Ich versuche das mal als Kompliment zu verkaufen, dass ich, also natürlich wusste ich aus Teil 1, dass du bist, Angst bist, aber nichtsdestotrotz versuche ich es als Kompliment zu verkaufen, dass man es nicht sofort hört. Was war das für dich für eine Gratwanderung? Einerseits natürlich Olaf Schubert zu sein, aber andererseits wissen wir auch, es gibt Vorgaben von dem Mann, der sich im Grab umdreht, der möchte gerne auch heute noch, dass das alles so läuft, wie das für ihn schön ist. Also Zurückhaltung auf der einen Seite, Erkennbarkeit auf der anderen Seite. Wie habt ihr das hingekriegt?
Ich habe mich jetzt nicht da irgendwie um Erkennbarkeit gerissen. Ich glaube, ich finde es da spannender, dass der Film funktioniert und ich bin ja da eher Dienstleister. Ich glaube, das reißt ja eher dann auch aus der Geschichte raus. Und wenn ihr denkt, das klingt jetzt vielleicht irgendwie nach Olaf oder so. Man soll ja bei den Figuren sein und in der Handlung und jetzt nicht jemand anderes vor Augen haben. Insofern war das schon auch Plan der Regie und so, dem Film dienen und jetzt nicht hier auf dem Selbstverwirklichkeitspfad da, wenn man jetzt anfangen würde damit sächsisch oder so, ich glaube, ja, das wäre doof.
Ja. Aber trotzdem ist ja dann in dem Augenblick Olaf Schubert engagiert. Es steckt ja schon was dahinter. Sonst könnte man ja auch jemand anderen engagieren, der einen anderen Namen hat, ganz ähnlich aussieht.
Ja, das wäre bestimmt auch gegangen. Aber halt anders. Ja, und ich könnte mir vorstellen, man hat ja als, das wird ja auch schon eine Weile vorbereitet, ne? Das merkt man ja erstmal so als Laie, was das doch für ein immenses Pensum bedeutet, ja, also die Übersetzung, wie lange daran schon gefeilt wird, ja, dann überlegt man sich, welche Stimme passt, welche harmoniert mit der, dann muss man die erfinden, dann müssen die Zeit haben und ja, also da wurde ja schon etliche Gehirnkapazität wurde da ja schon mal investiert.
Verbraucht.
Ja, genau, bevor es erstmal losgeht. Und insofern muss man sagen, ist, wie sagt man im politischen Bereich, das Mandat ist stärker als die Person, würde ich sagen.
So, ja, sehr diplomatisch ausgedrückt. Wie ist das dennoch, wenn man dann da ins Studio geht und als Rolle eine Rolle spielt? Das ist ja schon so ein bisschen Metaebene, ne, was du da machst.
Ja, da bin ich, glaube ich, im Gemüt zu schlicht, um das jetzt zu hinterfragen, was das für mich bedeutet. Das mache ich dann einfach.
Der ist wahrscheinlich auch, würde ich jetzt mal unterstellen, der Olaf wahrscheinlich auch schon mehr alter Ego als eine Rolle.
Ja, wenn ich wüsste, was ich bin von mir und was andere, ja, die Summe aller Teile ist dann irgendwie die Hälfte.
Ja. Ist dann der gelbe Polunder auch mit im Studio?
Er war mit im Studio, aber nicht am Leib. Mhm. Das raschelt zu doll.
Ja, oh, tatsächlich. Okay.
Ich mache das wirklich irgendwie. Also da wird ja äußerster Wert gelegt auf Schallneutralität und so.
Und Nacktheit.
Ja.
Also deswegen keine Kleidung im Synchronstudio. Und deshalb musste auch der Polunder musste zugucken.
Erstmals. Ja.
Aber ist der immer noch nach vielen Jahren, die es Olaf Schubert gibt, ist der immer noch so ein Gadget, das du anziehst und dich noch mal mehr in die Rolle bringt? Oder bräuchte Olaf seinen Polunder eigentlich nicht?
Naja, es ist natürlich angenehmer, wenn man so sich in seinem Habitat befindet. Und ich möchte natürlich den Leuten auch optisch was bieten. Ja, ich möchte ja nicht bloß über den Inhalt rüberkommen.
Ja, dieses Synchron-Schauspiel, was ihr dann macht, ich hätte dir jetzt unterstellt, dass es dir tatsächlich sehr nahe kommt, weil bei dir die äußere Hülle, sag ich jetzt mal so, eher schmückendes Beiwerk ist. Aber Olaf Schubert ja auch extrem über Stimme, zum einen Stimmfarbe und natürlich das gesprochene Wort funktioniert. Also insofern, glaube ich, bist du einer der Comedians, kleine Anführungszeichen, schauspielenden Menschen, die nicht auf die Körperlichkeit und das Sichtbare angewiesen sind? Oder schätze ich das falsch ein?
Uff, das weiß ich. Ich glaube, ich kann mich ja nicht neutral bewerten. Oder wenn ich mich sehe, gucke ich am liebsten weg. Schwierig. Keine Ahnung. Ja. Weiß ich gar nicht.
Ihr könnt euch Olaf Schubert anhören, jetzt ab Donnerstag im Kino in Alles steht Kopf Teil 2. Hattest du Angst oder warst du nur Angst? Und ich meine nicht den Film, ich meine das Gespräch.
Jetzt hier? Nein. Ich habe mich drauf gefreut, da ich ja weiß, da gibt es ja Verbindungen.
Es gibt durchaus Verbindungen, ein kleiner Tusch zum Abschluss. Herzlichen Dank, Olaf Schubert. Vielen Dank für den Besuch in eine Stunde Film.
Es war mir ein Vergnügen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna?
Tom?
Was war dein Vater nochmal von Beruf?
Beamter.
Ganz genau richtig. Frage, was machst du dann hier?
Gute Frage, das frage ich mich auch.
So. Bist du nicht allein, haben sich auch andere Töchter schon gefragt. Söhne auch, hörte ich zumindest. Wenn man sich zum Beispiel mal vorstellt, der eigene Vater hätte, sagen wir mal, Horrorfilmklassiker wie The Sixth Sense, Signs oder die Trilogie Unbreakable, Split und Glass gemacht. Und als Tochter würde man sich dann denken, ja, also Regie in Hollywood führen könnte jetzt prinzipiell auch was für mich sein. Was wäre dann wohl euer erster Film, den ihr macht?
Ich sage, keine romantische Liebeskomödie.
Eben. Und mit They See You gibt deshalb ja auch die gerade mal 23-jährige Tochter Ishana von Horrorfilmlegende M. Night Shyamalan ab heute im Kino ihr Regiedebüt. Anna, enttäusch mich nicht. Das hat bitte gefälligst ein Horrorfilm zu sein.
Ich möchte dich natürlich nicht enttäuschen. Deswegen ist es ein Horrorfilm, beziehungsweise hat das Label Horror- oder Fantasyfilm basiert auf der gleichnamigen Buchvorlage, wie das Buch jetzt heißt. They See You, The Watch oder Watchers, musst du selber rausfinden. Und dann übernehme ich keine Garantie für. Und es geht um Mina, die von Dakota Fanning gespielt wird, die ein schweres Trauma aus ihrer Kindheit hat, so ein bisschen so ein eigenbrötlerisches Dasein führt in einer kleinen irischen Stadt. Und die hat die arbeitet in so einer Tierhandlung und die soll einfach einen Papagei oder, also ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Papagei ist, aber ein Vogel, in einem Käfig in eine andere Stadt fahren. Das klingt erstmal ziemlich einfach. Das Problem ist, diese andere Stadt liegt am anderen Ende von Irland und sie muss mitten durch einen Wald fahren. Und dieser Wald ist, kein normaler Wald. Ihr Auto bleibt liegen und sie kommt, so ein bisschen wie bei Blair Witch Project, egal in welche Richtung sie läuft, nicht mehr raus und trifft in diesem Wald auf drei Fremde, die sie mit in so eine Art Bunker bringen. Und dort findet ein merkwürdiges, abendliches Ritual statt.
Wir nennen sie die Watcher.
Sie kommen.
Mina, ich weiß, dass du große Angst haben musst, aber du sollst wissen, dass dir nichts geschehen wird. Du wirst diese Nacht überleben. Die Watcher können nicht hier rein, sie wollen dich nur ansehen.
Die sind da draußen? Ja, sind sie. Von der anderen Seite ist das ein Fenster.
Ja, diese Watcher, die die drei beobachten, und das ist so ein bisschen wirklich wie in so einem Panoramafenster im Zoo, sind ziemlich mysteriöse und ziemlich gruselige Gestalten.
Eben schon direkt gingen sofort die ersten Alarmglocken an, weil ich dachte, ja, bei der Kategorisierung von Papageien muss man wahrscheinlich heute auch sehr aufpassen, dass man kein Vogelshaming macht.
Das stimmt.
Ne? Also ganz, ganz, ganz vorsichtig. So, der Papa der Regisseurin, eben M. Night Shyamalan, ist ausgewiesener Gruselfachmann. Hat er dieses Talent an seine Tochter vererbt?
Hat er. Also der Film ist nicht nur gruselig, er ist auch ziemlich stimmungsvoll da so im Wald. Es ist, wie schon gesagt, so eine Mischung aus Mystery und Horror, so mit so Fantasy-Elementen. Und warum ich mich vielleicht auch so gegruselt habe, ist der Fakt, dass ich, du wirst jetzt lachen, ich habe diesen Film ganz alleine im Kino geguckt, weil ich eben diese Interviews hatte. Und außer
das
mir,
ist vor allem bei Horrorfilmen ist das immer ganz schön, wenn man
mir,
da ganz alleine sitzt.
Achtung, außer mir war niemand da. Und irgendwann stand der Security-Typ neben mir und ich habe mich erschrocken wie noch nie in meinem Leben. Er hat sich auch entschuldigt, er hat das mitbekommen. Also das mache ich nicht nochmal, einen Horrorfilm alleine zu gucken, genauso wenig, wie ich glaube ich jemals wieder einen Wald betreten werde.
Hat der jetzt auch ein kaputtes Knie eigentlich?
Nein,
hast du ihn getreten?
Habe ich nicht, ich bin sehr stark zusammengezuckt, das war also creepy. Ne? Aber es ist, also der Film hat Ecken.
Also du willst in keinen Wald mehr, da war es.
Nein, genau, ich will in keinen Wald mehr. Der Film ist nicht perfekt, ne? Es ist ihr erster, aber dieser Wald ist sehr stimmungsvoll.
Ist es so ein Blair Witch Project Wald?
Es ist so eine Mischung aus Blair Witch Project und Dark. Also,
ich weiß. Ja, ich kann es mir vorstellen.
Irisch halt. Und über diesen Wald habe ich auch mit Dakota Fanning und mit Ishana Shyamalan gesprochen und wollte von Ishana auch erstmal wissen, was für sie, also diese Faszination aus sehr vielen Bäumen ist.
I think for me, I've always felt spiritual peace and from like my own experiences in the forest. I think it's kind of a space where your imagination runs wild, and I love kind of capturing that cinematically. So I think like there's a reason it's kind of an iconographic thing in kind of fairy tales and storytelling, and tried to kind of use that in this form.
The film is a mixture of horror and fantasy. I want to come to the horror later, but what fascinates you about the fantasy element?
I love fantasy just kind of as a viewer and reader. I think I've spent most of my life kind of ideating upon if those ideas and mythology could exist. And I love thinking about that there sort of is kind of magic amongst our lives. And I think that's like in part sort of my religion. So I was just so pleased to be able to kind of like dip my toe in that for this film.
The other aspect of the film is the horror aspect. And it's obvious who introduced you to horror films. Do you remember when you started watching horror films and how did it feel?
I think it was something that we watched, my sisters and I watched way too young. We were watching like horror quite young. And for me, it was sort of this thing of like proving myself in some way where I was like, if I can sit through this movie and not be afraid, then I am strong or then I am cool or whatever. So I think it came from that sort of like the thrill of like overcoming my own fear and felt that it kind of gave me some value in some way, I suppose.
But is there still one film haunting you? Like, for example, I watched Jaws and I'm still afraid of swimming pools, which is stupid, but it still works.
Yeah, that one, Jaws for me as well, still is in my mind. I still have a hard time swimming in the ocean because of it. I always say like The Ring, I think, was one of the most kind of impactful horror movies for me. And I think still some of that sort of feeling of like having a phone call come and watching certain visuals that still make me think of the fear of that movie.
It's a question you've been asked, I think, a lot of times. But it's obvious, like with your name, there are high expectations, especially in this genre. How do you deal with it?
I mean, I think for me, it's mostly about just kind of purifying my art making process as much as possible. I want to be ethical. I want to be kind. I want to kind of do the art form with like the highest standard possible. So I just sort of hold myself to those internal kind of standards. And then I hope that kind of the work speaks for itself.
Besides your father, who's your major influence in a cinematical level?
So many different people. I feel I'm inspired by many, many different auteurs. I always say kind of like Miyazaki, I think, was the first person that I felt like that deep passion for his art. And still feel that way. So he's kind of like my god, I would say.
Don't get me wrong. You're pretty young, and you're female, which is a mix in directing that is pretty rare, especially in the horror genre or in the fantasy genre. How does it feel being a female director, having your first feature film in a pretty young age?
I think it was quite difficult and challenging in odd ways that I didn't expect, just mostly, I think, in the realization that the art form has been built around the kind of male ideas. It sort of takes like pride and confidence and assuredness and decisiveness. And those are qualities, I think, that are not innate to me personally, and I think that are not and women are not encouraged to kind of like have those attributes. So it was a very interesting thing to sort of encounter an art form or a career that kind of was based around, like, success is based around those things, those very gendered standards. But I loved it, kind of the ability to try and redefine it and push the form to be something that was comfortable for me.
Ja, der Film, der auch schon seit letzter Woche im Kino ist, es gab allerdings eine Sperrfrist bis Donnerstag, deswegen dürfen wir jetzt erst drüber sprechen, ist noch Luft nach oben. Aber als Regieeinstieg ist das grundsolide.
Ja, das finde ich, kann man auch total zugestehen, also mit 23 Jahren mal so Langfilm rauszuknallen ins Kino direkt. Also das ist ein Alter, in dem viele sich erstmal mit 10 oder 15-minütigen Kurzfilmen auf irgendwelchen kleinen Festivals ausprobieren. Da finde ich, da muss man auch noch nicht perfekt sein. Länger als sie, und zwar deutlich länger als sie, ist ihre Hauptdarstellerin im Geschäft, nämlich Dakota Fanning, wirklich gefühlt schon ihr ganzes Leben. Mit 6 habe ich nochmal nachgeguckt, hat sie angefangen. Mit 14 haben wir sie in der Masse zumindest dann kennengelernt als eine der Volturi in Twilight. Gestern Abend, habe ich erzählt, war sie noch bei mir im Wohnzimmer, The Alienist. Ich weiß gar nicht, warum ich das nie so wirklich gesehen hatte. Wahrscheinlich auch der Masse an Stoff zum Opfer gefallen, den wir uns da irgendwie täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, unser ganzes Leben lang immer in die Augen reintun müssen. Aber nach Daniel Brühls zauberhaftem Besuch dachte ich, ach, könnte man auch mal gucken. 2 Folgen gesehen, find's gar nicht schlecht bisher. Also, falls ihr The Alienist auch nie gesehen habt, könnte man mal machen. So, da spielt Dakota Fanning eben auch mit. Nach der Erfahrung jetzt mit Tochter Shia Mellon, mit Ishana, du hast es angesprochen, dass das Thema auch bei euch war. Wie steht sie jetzt so zum Thema Wald und Bäume?
Also ähnlich zwiegespalten wie ich, aber die Dreharbeiten mitten in the Woods haben dann ihr doch geholfen, die Figur zu finden.
Well, I was fascinated by, you know, the sort of mythical folklore of the forest in Ireland. I thought it was very cool that this story was set against that backdrop. It's kind of an adult fairy tale of sorts. And, you know, as cool as the surreal supernatural aspects of the film are, I also liked that there was a real character study going on as well, and a real human story as well to ground us in the mythical world.
But the shooting in Ireland and in this beautiful landscape, how much did it help to really get your character and especially the setting?
I think it helped a lot. I think, you know, these forests and the nature in Ireland is a character in the movie, so I think it really helped to set a tone and a style right away just by getting to film there. And it's so expansive and vast, and it was easy to feel disoriented by it and kind of very small in it. And so I think it made it easy for all of us actors to kind of get into the headspace of what it would feel like to be overwhelmed by it.
How long would you survive in the forests without a film team and without a bunker?
Probably not that long, if I'm being honest. I wish I could say that I could survive no problem, but I probably would have an issue or two.
How easily do you get scared in general?
I wouldn't say that I scare super easily, but I you know, I jump when something surprises me, for sure. I like that kind of exhilaration of feeling a little bit scared and being on the edge of my seat when it comes to watching a movie, and sort of not knowing what to expect. And obviously watching this film, I knew vaguely what to expect, but there were still some surprises, you know, that happened in the post-production process. And so that was really fun to see some of those things brought to life that weren't there on the day.
You started your career on a very young age, so you've been in the business your entire life. Do you still feel the magic of movies, or is it because you know everything and you've seen like everything? It's, oh, okay, got it.
I do still feel the magic of movies. I mean, there's what I enjoy the most about being an actor is the process of being on set and the camaraderie that exists between a cast and a crew and all of the people that it takes to make something, and the relationships that you create, and, you know, those little moments of magic that happen on set. You know, those are sort of the things that really stay with me, and the memories that I really hold on to. And then, yeah, I'm still, seems so obvious, but I am still kind of in awe that, you know, people go to cinemas and they go in knowing that what they're going to watch is not real. It's made with actors. It's just a story. It's pretend. And it can still evoke really powerful feelings in people. You know, I think I'm still kind of awestruck by that at times, and then to get to be a part of it is still very magical to me.
What was the last film that blew you away?
I loved Anatomy of a Fall. I was really blown away by that movie and how real that movie felt. You know, I mean, it felt like you were sort of in that kitchen watching those arguments. You know, it was like as close to being a sort of fly on the wall as I had felt in a long time. So I really loved that movie.
But do you think she did it or she didn't?
You know, I love that woman. I love that character. And I just thought Sandra Hüller did it so brilliantly, because it doesn't even matter to me whether she did or not. You know, I think that's the brilliance of her performance.
I talked to her and she still has no clue.
I know, I have no clue either, and it kind of doesn't matter, and that's what's kind of awesome about it.
Ja, wir fingen im Wald an und kommen bei Sandra Hüller raus. Das muss man auch erstmal schaffen in 4 Minuten 17.
Ja, gut, manchmal gehen so Interviews aber auch interessante Wege. Und ich meine, letzten Endes ist es natürlich für uns dann schön zu sehen, dass die deutschen Filme durchaus auch in Amerika wahrgenommen werden. Sicherlich nochmal so ein bisschen Oscar befeuert, aber ja, ist doch schön. Vielleicht drehen die beiden ja auch mal irgendwann zusammen einen Film. Dieser jetzt heißt They See You ohne Sandra Hüller, aber mit Dakota Fanning von Ishana Shyamalan. Der ist, wie gesagt, nachgereicht seit letzter Woche im Kino, aber wegen der Sperrfrist durften wir letzte Woche noch nicht. Das sind Luxusprobleme, die uns vermutlich auch weiter begleiten werden. Nächste Woche ist Jeff Nichols bei uns. Du hast noch nicht mal mir bisher davon erzählt.
Ja, so bin ich. Dann sage ich jetzt auch dir an dieser Stelle, da musst du dich gedulden bis nächste Woche.
So, der ist langsam auch wirklich kein Indie-Regisseur mehr, hat gerade mit Tom Hardy und Austin Butler den Motorrad-Gang-Film The Bike Riders gemacht, startet nächste Woche und deshalb ist Jeff Nichols nächste Woche auch einer unserer Gäste.
Einen kleinen Teaser gebe ich dir, weil ich weiß, dass du großer Michael Shannon-Fan bist, der in The Bike Riders ja auch mitspielt, der in jedem Jeff Nichols-Film mitgespielt hat. Wir haben genau darüber gesprochen, über diese Freundschaft der beiden und da war das Mikrofon schon aus, er macht sein Handy wieder an und fängt an zu lachen und meint, ach guck mal, Michael Shannon hat mir gerade eine SMS geschrieben.
Ja, ich erinnere mich, mit Michael Shannon mal gesprochen zu haben und der hat zum Thema Jeff Nichols gesagt, von dem brauche ich nicht mal ein Drehbuch, es ist egal, was er für einen Film dreht. Wenn eine Rolle für mich drin steht, dann spiele ich sie. Das kann vielleicht in Zukunft dann einfach auch noch so ein illustres Ding werden. Ich weiß gar nicht, ob deren Zusammenarbeit schon über die hinausgeht von Wes Anderson und Bill Murray oder Wes Anderson und ich glaube Jason Schwartzman ist noch in mehr Filmen drin von ihm als Bill Murray mittlerweile.
Na, Wes Anderson hat, glaube ich, einfach schon mehr Filme als Jeff Nichols gemacht. Das könnte einfach rein
deshalb also wahrscheinlich
in der Gesamtsumme das Problem sein. Wenn man es prozentual misst, könnte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein.
Ja, das denke ich auch. Also nächste Woche dazu mehr von uns. Bis dahin gibt es nur wirklich genug für euch zu tun. Lasst es euch bitte gut gehen. Bis dahin macht keinen Quatsch. Werdet wahlweise nicht krank oder wieder gesund. Ganz wie es bei euch so in den Zeitplan passt. Und vor allem guckt bitte überhaupt nichts, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.